Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Christoph Dohr. Ich stehe nicht als Pianist vor Ihnen, sondern als Klavierspieler und bin im Hauptberuf Musikverleger. Und in dieser Funktion als Musikverleger gleichzeitig der verlagsleitende Redakteur, Lektor, verantwortlich für die Schumann-Briefedition. Und dieses Stück, was Sie gerade gehört haben, soll Motto sein für den Teil des Briefwechsels, den ich heute und hier auf der Leipziger Buchmesse zum ersten Mal zum Thema machen möchte. Das war ein Stück der Kinderszenen. Und Kinderszenen sind das Thema. Ich möchte Ihnen heute vorstellen, aus diesem Briefwechsel, den die Korrespondenz oder ein paar Grundzüge, Robert Schumann, Clara Schumann und die Kinder. Die allererste Frage, die wir da schon zu klären haben, ist, wie viele Kinder hatten eigentlich Robert und Clara Schumann? Wenn wir jetzt mal kurz eine Umfrage machen, 5, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9. So, also ich habe selbst auch nochmal nachgeguckt, 8. Zum Erstaunen aller gehen wir mal von 8 aus. Von denen, die wir alle kennen, können wir ja gleich mal rumfragen, gibt es nämlich ein Kind, das so gut wie nirgendwo vorkommt, weil es sehr früh im Kindesalter verstorben ist, als Baby schon, in Emil auf Platz 4. Den haben wir alle vergessen. Ich möchte in relativ freien Vortrag mal eine Struktur hineinbringen in diese Kinderlandschaft, die wir da haben. Diese 7 Kinder, die jetzt sozusagen lebend übrig bleiben, die auch alle recht alt geworden sind, alle ist im Erwachsenenalter verschieden alt verstorben sind, bilden 3 spannende Gruppen. Da haben wir eine erste Gruppe, die wir aus heutiger Sicht irgendwie schon fast tragisch finden, die aber eine besondere Säule darstellen. Das sind die beiden Kinder 1 und 7, also das zweitjüngste und die älteste, Marie und Eugenie. Diese beiden Kinder, diese beiden Töchter sind, ja, waren die Kanzlei der Regierungschefin Clara Schumann zur Weiterführung des Imperiums Robert Schumann. Das muss man ganz deutlich und mit aller Härte zu sagen, 2 durchaus Persönlichkeiten, die erst dann mit dem Leben anfangen konnten, als Clara Schumann starb. Richtig fest, nonstop eingebettet war die erste Tochter Marie. Sie wird auch im Testament entsprechend, das ich nachher vorlesen möchte, besonders erwähnt. Marie spielt, das ist das Paradox jetzt daran, im Briefwechsel quasi keine Rolle. Denn Marie war nonstop ihres Lebens bis zum Tod von Clara die erste Anführerin des Haushaltes von Clara Schumann. Es gibt also aufgrund der ständigen Nähe 0 Korrespondenz. Oder wenn, dann wenige Einzelbriefe, die noch nachrücken. Den größten Briefwechsel hat dann lustigerweise die Tochter, die auf Platz 2 in dieser Liste war, Eugenie Schumann, war die jüngste Tochter in der Riege, blieb dann auch bei der Mutter, aber ist dann zwischendurch aus dieser, was soll man das sagen, sehr engen familiären Bindung, nenne ich es mal freundlich, entflohen. Eugenie Schumann war eine der berühmten Frauen mit gleichgeschlechtlicher Partnerschaft im 19. Jahrhundert mit Frau Villunger zusammen. Berühmte Briefwechsel sind separat veröffentlicht worden zwischen den beiden. Meine liebe Filou heißt er. Und da ist die Nähe geblieben. Wir haben also 2 Bände, die ich jetzt gerade vor mir stehen habe und die auch den Anlass meiner Präsentation sind, weil der 2. Band im letzten Jahr, also seit der letzten Musikmesse erschienen sind, mit eben dem Korpus Clara Schumann und Eugenie Schumann. Das Spannende an diesen Briefen, das werden wir nachher feststellen, ist jetzt weniger das Musikalische, das Künstlerische, das Fortführende des Erbes von Robert Schumann, sondern erstaunlicherweise bekommen wir hier ganz persönliche und private Einblicke in einen Künstlerhaushalt wie den von Clara Schumann mit dieser doppelten und dreifachen Verpflichtung. Dreifache Verpflichtung, zum einen die wichtige Aufgabe, die sich Clara sofort gestellt hat, den musikalischen Nachlass von Robert Schumann zu ordnen, zu konservieren, aber auch zu präparieren für eine Zeit nach ihrem eigenen Ableben. Also das, was wir uns eigentlich alle wünschen, da stirbt ein Künstler oder da sterbe ich als Künstler, wer sorgt dafür, dass mit mir das Werk nicht auch stirbt? Für uns ist heutzutage völlig unvorstellbar und natürlich reine Fantasie, was wäre gewesen, wenn Clara ein Jahr nach Robert gestorben wäre. Hätten wir dann heutzutage da einen Robert Schumann wie eben diesen? Nein, Clara Schumann hat in diesem Familienbetrieb, den ich jetzt gerade mal mit den drei Säulen, Mutter, zwei Töchter geschildert hat, Unglaubliches vollbracht, zum Beispiel die erste Schumann-Gesamtausgabe. Wir haben im Rahmen der Schumann-Briefedition 10 Bände allein mit dem Briefwechsel von Clara und Robert mit den Verlegern. Und das war nicht ein Verleger, das waren rund 35 bis 40 Verleger, mit denen sich Robert Schumann abgetan hat. Robert Schumann war selbst Verlegerssohn, Buchhändlerssohn und wusste ganz genau, wie man da zu kommunizieren hat. Und Robert Schumann dachte nicht daran, wie wir heute denken, ja, ich habe jetzt einen Verlag, der was für mich tut, dem bleibe ich treu. Nein, wenn ein anderer Verlag ihm für den Bogen einen Taler mehr gab, dann wurde mal kurz der Verlag gewechselt. Oder wenn ein Verlag ankam und sagt, Herr Schumann, warum machen Sie nicht was an mir? Sagte Schumann, ach, dann mache ich mal was bei Ihnen. Und das waren zum Teil Kleinstverlage und wir haben ja heutzutage, kennen Sie ja selbst, Self-Publishing und sowas hier, da fängt das mit der Auflage ab ein Stück an. Und wie damals, heute sind das unsere PDF-Daten, waren das damals die Druckplatten. Und man zog nur so viel Exemplare ab, wie auch der Kleinstverleger dann verkaufte. Und das kann dann sein, dass von einer Schumann-Erstausgabe nur 30 bis 50 Exemplare überhaupt jemals im Erstdruck hergestellt wurde. Und als dann Clara anfing, nach Ablauf der Schutzfrist, damals waren das 30 Jahre, heute sind das 70 Jahre, anfing nach den Werken zu stöbern, fand sie die zum Teil gar nicht mehr. Letztes Exemplar von Robert verschenkt. Wo finden wir das Stück nochmal? Also, wie heute fangen sie an zu googeln und damals war das dann Korrespondenz. Clara hat dann jede Menge rumgemailt, auf dem Postwege Ton und Taxis, um wieder an diese Ausgaben zu kommen. Ein Riesenunterfangen. Clara hat wohlgemerkt, Robert 40 Jahre überlebt, hatte also Riesenzeit, da was drin zu machen. Baustelle 2, Geld verdienen. Es gibt ja schon Gerüchte, wie viel Geld dann Robert wirklich zu Lebzeiten so verdient hat mit den Stellen, wo er tätig war. Wir kennen so berühmte Ausflüge, Clara und Robert fahren nach Russland, Clara wird als die weltberühmte Pianistin begrüßt und Robert wird gefragt, und was machen Sie? Er war als Komponist zu Lebzeiten nicht überall weltberühmt. In dem Augenblick, wo Robert krank wurde und nach Ende nicht eingeliefert wurde, hatte Clara auf einmal eine komplette Familie zu ernähren mit eben damals dann 7 lebenden Kindern. Das 7. Kind kam ja dann während der Wahnsinnszeit von Robert erst zur Welt. Clara hatte ein ausgeklügeltes System, wie sie warum wo an Geld kommt. Clara hatte ungefähr damals den Status wie so eine Anne-Sophie von Mutter vor vielleicht 10, 15 Jahren. Wo sie ankam, konnte sie Spitzenhonorare verlangen. Und sie hatte da einen großen Gönner und Förderer in London sitzen, der sie regelmäßig einmal im Jahr für eine Suite von Konzerten von 6 bis 8 Wochen einlud und sie dann bis zu 2, manchmal auch 3 Konzerte am Tag spielte. Das war die Säule ihres Jahreseinkommens. Wenn Clara allerdings diese große Zeit gar nicht im Lande war und auch sonst auf Konzerttournee war, hatte sie irgendwie ihre 7 Kinder zu organisieren. Uns erscheint es heute als Rabenmutter, dass sie dann alle Kinder, ich sage das jetzt mal wirklich als Vater auch von vier Kindern, dass sie die Kinder alle irgendwie entsorgte. Das heißt, bei ihr lebte so gut wie gar kein Kind, wenn dann eben die größte Tochter, die ja schon nach heutigen Maßstäben volljährig war. Die anderen Kinder waren auf verschiedene andere Haushalte verteilt. Daher gibt es dann auch insgesamt 3 weitere Bände Korrespondenz mit den Kindern. Clara hat sehr viel an alle diese Kinder geschrieben. Sie hat auch viele Antworten bekommen und es lief nicht immer alles gut. Und jeder von Ihnen möchte auch nicht nachher jeden Brief, den er mal in Wut an seinen Sohn, an seine Tochter geschrieben hat, veröffentlicht sehen. Und Clara wusste schon zu Lebzeiten, dass sie weltberühmt war. Also hat sie die letzten Jahre ihres Lebens kräftig genutzt, ihr Leben so zu formen, wie sie es gewünscht hat. Da gibt es Korrespondenzen, zum Beispiel mit Eugenie, die immer etwas aufmüpfig war. Da gibt es keinen Brief, den Eugenie an Clara geschrieben hat, der erhalten ist, während Eugenie so brav war, alles aufgehoben hat. Das heißt, diese beiden Bände Eugenie sind zwar relativ dick geworden und schön, aber es sind eben nicht, wie wir sonst wünschen, bei der Schumann-Briefedition Korrespondenzausgaben, die das Ping-Pong-System des einander Antwortens, Reagierens deutlichen, sondern es sind eben leider nur monodirektional, nur die Briefe an Eugenie. Da können wir dann zwischen den Zeilen lesen, was wieder alles im Gegenbrief gestanden haben, als wenn mal dicke Luft war, aber es ist sorgfältig vernichtet. Noch krasser ist dies, und das haben wir auch bei Robert so, was da erhalten ist, ist das mit den Söhnen, denen es nachher nicht so gut ging, bis hin zum Wahnsinn und zum vorzeitigen Tod. Auch da ist deutlichst eingegriffen worden. Zweite Säule, also dann Clara als Pianistin. Dritte Säule, Clara als Mutter. Wir bekommen jetzt durch diese Briefedition zum ersten Mal überhaupt einen vollständigen Blick darauf, Clara, die für uns ja immer mehr, zunächst erstmal was Briefe angeht, immer nur durch den berühmten Braut- und Ehebriefwechsel im Fokus stand. Ein romantischer Briefwechsel par excellence, in unserer Ausgabe 2613 Seiten Korrespondenz, der sich liebenden Paare mit dem herumkämpfenden Schwiegervater, der den Trunkenbold und Pleitegeier Robert nicht als Schwiegersohn haben möchte, das ist für viele Leute die Schumann-Briefedition erstmal, 4 Bände. Die Schumann-Briefedition umfasst aber insgesamt nachher im Druck 52 Bände. Das heißt, wir haben da einen riesen Korpus auch erhaltener, und zwar in Familienbesitz erhaltener Briefe, die diese Familie, auch wenn sie umgezogen ist, mit sich herumgeschleppt hat und das wichtig empfunden hat. Und diese erhaltenen Briefe sind gefühlt ungefähr die Hälfte dessen, was wirklich geschrieben worden ist. Und da kommt jetzt das nächste Kapitel der Einbindung, ich bleibe ja freundlich, dieser beiden Töchter von Clara Schumann. Clara Schumann ist ein Mensch gewesen, den wir heute als Workaholic bezeichnen würden. Also wenn die 24 Stunden nicht gereicht haben am Tag, dann wurde die Nacht noch dazu genommen. Und wenn das auch nicht reichte, dann müssten die Töchter ran. Ganz konkret zum Beispiel Diktatbriefe. Wir haben ganz viele Briefe, die Clara gesagt hat, wir würden auch sagen, Alexa, hör zu, schreib folgende E-Mail an. Tochter musste ran, und der Vorteil ist dann für die Edition heute, dass Tochter sauberer schrieb als Mutter. Gegen Ende, das ist das Interessante dann für uns, das haben wir auch im Nachbarstand mal letztens besprochen hier, hört dann auf einmal eine gewisse Art von Briefeschreiben auf. Warum? Und das können wir uns sozusagen gar nicht vorstellen. Clara Schumann ist ja für uns tiefes 1900. Clara Schumann bekam in Frankfurt Telefon. Das haben wir gar nicht auf dem Schirm. 1892, 4 Jahre vor ihrem Tod, bekam Clara Schumann das erste Telefon. Er hat es auch sofort benutzt. Wir denken ja heute, wir werden so fortschrittsgläubig, sobald was Neues ist, Smartphone und neues Update und iPhone, haben wir es nicht gesehen. Das war Clara genauso. Sie hat immer bedauert, wenn was nicht funktionierte oder wenn gerade mal ein Schiff wieder unterging oder ein Zug explodierte, eine Brücke einstürzte, aber man fuhr trotzdem täglich Zug und so weiter. Vielleicht noch eine Anekdote. Wir wussten bisher auch nicht, und ich kann es mir gar nicht vorstellen, Clara Schumann im Rollstuhl. Clara Schumann war gegen Ende ihres Lebens relativ gebrechlich durch verschiedene körperliche Leiden. Diese Briefe wimmeln davon, dass sie ihre Leiden darstellt. Das muss man auch mal so rumsehen. Sie hat sehr früh sehr viel Schmerzen gehabt. Der größte Schmerz für sie als Musikerin war ein Gehörleiden, das sie sehr lange sehr behindert hat, weil sie zunächst alles in verschiedenen Frequenzen doppelt hörte, ein Parallelklang zu allem nochmal verschoben, ist ja wahrscheinlich so ein Terzfilterproblem, wie wir heute sagen können, und dass sie danach eine Schwerhörigkeit hatte. Das fängt damit an, dass Clara Schumann darum bittet, wenn ich schon Freikarten habe, dann aber bitte so, dass ich was hören kann. Und dann aber auf der richtigen Seite, denn sie war einseitig schwerhörig, dass sie mit dem anderen Ohr nicht ständig den Kopf nach vorne neigen musste. So, jetzt lese ich erstmal etwas aus dem Testament vor, weil wir da die Strukturen, Testament, die Strukturen dieser Familie eigentlich am besten verstehen. Was war nachher wie übrig von diesen Töchtern? Es gibt mehrere Testamente, die auch alle erhalten sind. Das erste ist das umfangreichste und die späteren nehmen dann darauf Bezug. Es gibt einen kleinen Vorspann, der sehr deutlich Claras Selbstbestimmung in ihrer Position darstellt. Ich, unterzeichnete Clara Schumann, geborene Wieck, Witwe des gewesenen Komponisten Herrn Robert Schumann, verfügt durch dieses mein Testament letztwillig das Folgende. Und jetzt geht es dann. Ich lasse jetzt mal so ein paar Notarsformeln weg und gehe dann direkt. Ich betrachte es als eine heilige Pflicht für die Zukunft meiner Töchter Marie und Eugenie, welche noch unversorgt bei mir leben, welche Freud und Leid mit mir geteilt haben und welche nach meinem Ableben ohne Stütze zurückbleiben, so weit zu versorgen, als es meine Verhältnisse gestatten und die gesetzlichen Befugnisse mir zur Seite steht. Nicht minder liegt es mir am Herzen für meinen Sohn Ferdinand, welcher eine zahlreiche Familie zu erhalten hat, gleiche Kinderzahl wie die Eltern, und welcher jetzt durch Krankheit zu jedem Erwerbe unfähig ist, so viel als möglich zu sorgen. Wir befinden uns hier in der Zeit, wo alle Reformen von Bismarck noch nicht richtig gegriffen haben. Es gab also noch keine Sozialversorgung. Und Clara hatte Zeit ihres Lebens richtig Sorge, wie kriege ich überhaupt das alles ernährt? Ferdinand war Kriegsversehrter. Er kehrte aus dem Krieg 70-71 zurück und hatte Rheuma. Rheuma wurde damals mit Morphium behandelt. Das Rheuma wurde stärker. Das Morphium wurde stärker. Ferdinand wurde morphiumabhängig und konnte dann an seinem Beruf nicht mehr teilnehmen. Und Clara hatte auf einmal zu ihren langsam erwachsenen werdenden Kindern, zum Teil auch ja verheiratet erwachsen, und auf einmal noch 8 Kinder aus der Ehe von ihrem Sohn Ferdinand an der Backe. Mit entsprechenden Verpflichtungen und Unterverpflichtungen. Johannes Brahms hat zum Teil damit geholfen. Ich will die Namen nicht alle aufzählen. Es ist ein Riesengeflecht, was dann noch von ihr zusätzlich verwaltet werden musste. Dann habe ich eben nicht erwähnt die glücklichen Fälle, die es kam, wo wir haben ja immerhin bei 8 Kindern nur einen Fall gehabt von frühem Kindstod sozusagen, wo ein Kind eben nicht, also wir haben fürs 19. Jahrhundert auch schon relativ hohe Überlebensrate nach Geburten. Es gab durchaus auch glückliche Fälle, die traten vor allen Dingen bei den übrigen Töchtern ein. Das heißt, Clara hatte mehrfach erlaubt, dass es Schwiegersöhne gab, die ihr Recht waren. Sie hatte eine sehr dominante Art zu bestimmen, was die Söhne jeweils mit, oder die Töchter jeweils mit ihrem Leben machen durften. Sehr krass für heutige Verhältnisse. Eines der schwierigsten Probleme war, dass es keinen Nachfolger, keinen nachfolgenden Sohn geben durfte, wie etwa bei Bach, bei Johann Sebastian Bach, dass auf einmal komponierende Söhne auftauchten. Ein Sohn, der genau diese Karriere anstrebte, wurde ausdrücklich klar gemacht, dass seine Fähigkeiten derart weit hinter dem vom Vater zurückstehen sollten, dass er sich nur blamieren könnte und er möge es bitte sein lassen. Dieser Band mit dieser Korrespondenz, das ist der Band 1.9, der erscheint genau nach der Musikmesse, sonst hätte ich gerne auch daraus vorgelesen. Jetzt kommen also verheiratete Töchter hier, die dann in guten und von Clara genehmigten Ehen dann leben konnten. Da meine liebe Tochter Elise Sommerhoff in guten Verhältnissen lebt, mein lieber Enkel Robert Marmorita, einziger Sohn meiner schon verstorbenen Tochter Julie, verehelicht gewesene Gräfin Marmorito in Turin, den Schutz des Vaters genießt, so hege ich zu meiner Tochter Elise und zu meinem Schwiegersohn Graf Marmorito das Vertrauen, dass sie den Vorzug, welchen ich meinen Töchtern Marie und Eugenie, so meinem Sohne Ferdinand, beziehungsweise dessen Kindern durch das nachfolgende Bestimmung gewähre, diesen von Herzen gönnen und gar eine beabsichtigte Kränkung nicht erblicken könnte. Heißt auf Deutsch, in diesem Beamtendeutsch, sie macht ein Testament, in dem sie jetzt bestimmte Kinder enterbt, ganz krass. Der, dem es gut geht, braucht ja nichts, also kriegt er auch nichts. Und das waren damals nicht, wie heute der Gesetzgeber vorsieht, dann irgendwelche Reduzierungen, sondern 100% Lösungen. Wir haben den Ferdinand eben gehabt mit der Morphiumsucht. Es gab noch einen zweiten Problemfall, das war eben dieser hätte gern Komponist gewordene Ludwig. Ludwig ist dann, nachdem er das nie machen konnte, was er durfte, auf eine für das 19. Jahrhundert nochmal separat zu definierende Art geisteskrank geworden. Eine ganz schwierige Angelegenheit. Wer wurde wann wie für verrückt erklärt? Also er passte nicht in ein Schema rein, ob es nur Trotz gewesen ist oder aus einer Trotz heraus entwickelte Anderartigkeit, aber Sohn Ludwig kriegt einen eigenen Abschnitt im Testament. Mein Sohn Ludwig, welcher an einer unheilbaren Geisteskrankheit leidet, befindet sich in der Heilanstalt zu Kolditz. Ich habe denselben nach Paragraph 8 auf den Pflichtteil gesetzt. Insofern aber die Zinsen dieses seines Pflichtteils zur Bestreitung der Pflegekosten nicht ausreichen sollten, haben für den fehlenden Betrag meine Töchter Marie und Eugenie je zu einem Drittteil und mein Sohn Ferdinand ebenfalls zu einem Drittteil aufzukommen, jedoch keinesfalls ein jedes mehr beizutragen als 4% Zinsen aus derjenigen Summe ausmachen, welche sich durch die Zuwendungen aus den Kindesteilen meiner Tochter Elise, meines Sohnes Ludwigs und meines Enkels Robert Marmorito erhalten. In das meinem Sohn Ludwig, welcher ledig ist, von mir zufallenden Vermögen sollen demselben quasi populariter und fidei kommissarisch auf den Zeitpunkt seines Todes seine beiden Schwestern Marie und Eugenie substitutionär folgen. Clara Schumann kannte sich in Finanzangelegenheiten ausgezeichnet aus. Der Mendelssohn-Band, den wir in der Korrespondenz veröffentlicht haben, handelt nur zu einem ganz gewissen Anteil von dem Musizieren mit Felix Mendelssohn, der ja auch sehr früh verstorben ist, sondern hauptsächlich mit dem Bankhaus Mendelssohn. Im 19. Jahrhundert gab es deutlich mehr als 0,01% Zinsen. Und Clara Schumann hatte ein sehr ausgeklügeltes System, das sie mit der Beratung durch das Bankhaus Mendelssohn auch perfekt ausnutzte. Wenn es hohe Zinsen geben sollte, nahm sie ein Risiko ein und nahm russische Anleihen. Wenn es sicheres Geld sein sollte, und damals gab es genauso wie heute A, 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 A und B, dann mussten preußische und deutsche Anleihen rein, die leider wenig brachten. Und darauf beruhen dann zum Beispiel hier diese 4%. Robert und Clara haben sich sehr gestritten mit dem Vater, wie einkommensstark denn eigentlich die Familie Clara und Robert Schumann sein können, ob sie überhaupt ernähren könnten. Und sie wissen genaueste Aufstellungen, wer wann, wie, wo, wie viel Geld hatte. Und demnach war schon sehr früh bei Schumann so viel Geld vorhanden, dass sie eigentlich gar nicht arbeiten mussten, sondern damals tatsächlich von den Zinsen leben konnten. Das hat sich aber Clara nie so nehmen lassen und immer Wert darauf gelegt, dass sie bis es wirklich nicht mehr gehörmäßig, kräftemäßig ging, weiter konzertiert hat, um das Kapital zu erhalten und keinesfalls aufzuzehren. Ich möchte Ihnen noch ganz zum Schluss noch einen Einblick geben, das war jetzt das Testament an sich, in den Briefstil, was kam da so bei Eugenie an? Und dazu lese ich jetzt den Anfang eines Briefes vom 28. April 1894, zwei Jahre vor dem Tod, wo wir einfach etwas Einblick kriegen in einen Briefstil Claras an ihre Tochter. Meine teure Eugenie, ich will dir nochmal wieder einen Gruß senden. Es kommt mir ja schon wieder so lange vor, dass ich dir nicht schrieb. Zwei liebe Briefe von dir liegen vor mir und ich danke Gott, dass es dir so gut geht, mein teures Kind. Eben, wie ich mich hinsetze, dir zu schreiben, erhalte ich die Nachricht, dass meine Schwester Cecilie Wieck in der Anstalt nun auch gestorben ist. Die arme Dulderin, ein ganzes Leben irrsinnig durchlebt. Ach, wie grausam ist oft das Geschick. Marie hat gleich an den Spediteur Wolf geschrieben wegen der Matte. Bis jetzt haben wir nichts gehört. Wie leid ist es mir, dass du so viel Mühe und Unangenehmlichkeiten hast. Unbegreiflich ist mir, die Agenten hier kennen mich doch. Und hätte die Matte gar keine Adresse, nur den Namen gehabt, so hätte ich sie doch todsicher erhalten. Ferdinand ist nun im vollen Zuge und lässt sich sogar mit den Fingern geschickter an, als Marie gefürchtet hatte. Juli gibt ihm täglich eine Stunde Intervalle. Dann spielt sie kleine Stückchen, die er leicht nachspielt, was sie gar nicht kann. Da übt sie dann selbst auch mit. Sie hat aber schlechte Laune. Und nachdem ich gestern mal heftig geworden und ihr die Wahrheit gesagt habe, gesteht sie mir heute ein, dass sie immer verstimmt sei, gar nicht dagegen ankönne, sie habe keinen bestimmten Grund. Ich habe ihr gesagt, wir müssen alle an uns arbeiten, selbst ich im hohen Alter noch, sie muss alle moralische Kraft zusammennehmen. So, meine Zeit ist um. Dann haben Sie aber so einen Eindruck, das ging also tatsächlich sehr, sehr streng zu Hause zu. Das, was sie einforderte, gab sie selbst bis zum Schluss. Sie hat ihr Tod, sie ist gestorben an zwei Schlaganfällen nachher, also wirklich aus völliger Erschöpfung, Überanspruch. Sie hat alle ihre großen Ziele im Leben nachher erreicht. Das, was sie sich gewünscht hat, was sie in ihrem Testament gestanden hat, hat sie alles realisieren können. Schumann-Gesamtausgabe ist fertig geworden. Und sie hat auch im Prinzip hiermit angefangen. Sie hat einen ersten Band rausgebracht, Schumann-Briefe. Da sehen wir dann auch gleichzeitig ihren.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.